Deutschlandfunk, das war der Tag.
Willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Na, haben Sie es erkannt? Wind of Change von den Scorpions intoniert hier vom Bundeswehrmusikchor. Die scheidende Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte sich den Song zum großen Zapfenstreich gewünscht. Was gab's heute sonst noch? Großer Wirbel um die Bundesfamilienministerin. Franziska Giffey kündigt an, nicht für den SPD-Parteivorsitz zu kandidieren. Und dann kündigt sie auch noch ihren Rücktritt als Ministerin an, falls sie ihren Doktortitel verlieren sollte. Gleich mehr dazu. Andreas Scheuer will beweisen, dass er jetzt auch der Fahrradminister ist, unter anderem mit einer neuen Straßenverkehrsordnung. Er vergisst dabei die Fußgänger, meint jedenfalls der oberste Unfallforscher der deutschen Versicherer. Wir haben ein Interview mit ihm im Programm. Israel verweigert genau den beiden US-amerikanischen Abgeordneten die Einreise, über die US-Präsident Donald Trump seit Wochen rassistisch herzieht. Was steckt dahinter? Wir fragen unseren USA-Korrespondenten. Warum kündigt eine erfolgreiche Ministerin schon einmal vorsorglich ihren Rücktritt an, obwohl es dazu erstmal noch gar keinen Grund gibt? Das haben sich heute viele gefragt. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ließ ihre Sprecherin verkünden, sollte die Freie Universität Berlin ihr den Doktortitel aberkennen, werde sie zurücktreten. Merkwürdig ist nur, die Uni selbst sagt, die Prüfung werde noch einige Zeit dauern. Aber die Ministerin glaubt wohl, nur damit begründen zu können, warum sie nicht als SPD-Vorsitzende zur Verfügung steht. Es wird also alles noch schwieriger für die SPD, berichtet Frank Kapellan.
Nun also die nächste prominente Absage. Franziska Giffey will auch nicht. Viele Sozialdemokraten hatten auf die 41-Jährige gesetzt. Sie kann auf Menschen zugehen und hatte sich selbst Ende Juni im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung ins Gespräch gebracht. Die Leute entscheiden viel über den Bauch, über Sympathie, hatte sie da gesagt. Es ist extrem wichtig, dass im Vorsitz jemand ist, der Bauch und Herz erreicht. Er muss den Menschen das Gefühl vermitteln, ich bin bei euch, ich verstehe euch.
Mein Politikansatz ist zuhören, hingehen und danach entsprechend handeln.
Hat die Familienministerin oft betont. Ihr wurde daher zugetraut, das neue weibliche Gesicht der Partei werden zu können. Eine Frau aus Brandenburg, die SPD nicht zuletzt auch im Osten wieder interessant machen könnte.
Ich bin immer in allem, was ich tue, auch Sozialdemokratin. Und ich bin der Meinung, Bundespolitik sollte ruhig schon oft vor Ort sein.
Ob sie künftig noch diejenige sein wird, die vor Ort sein kann, muss sich erst noch zeigen. Denn für den Fall, dass ihr die Freie Universität Berlin den Doktortitel aberkennen sollte, kündigt Giffey ihren Rücktritt vom Ministeramt an. Die Prüfungskommission hatte erst in dieser Woche erklärt, der Abschluss der Untersuchung könne sich noch über Monate hinziehen. Auch den Verzicht auf eine Bewerbung um die Nahles-Nachfolge begründet die Sozialdemokratin mit dem umstrittenen Doktortitel. Ich möchte nicht zulassen, dass das derzeit anhängige Verfahren, auf das ich keinen Einfluss habe, den Prozess der personellen Neuaufstellung der SPD überschattet oder gar belastet, schreibt sie in einem Brief an die kommissarische Parteivorsitzende Malu Dreyer. Damit hat sich für viele Spitzengenossen ein Wunsch zerschlagen.
Sie wäre eine von denen, die natürlich dafür in Frage kommt.
Hatte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke erst kürzlich im Deutschlandfunk über Giffey gesagt. Er gehörte zu den maßgeblichen Förderern der aus Frankfurt an der Oder stammenden Hoffnungsträgerin der Partei.
Wir haben als Brandenburger, und da bin ich auch stolz drauf, dafür gesorgt, dass Franziska Giffey im Bundeskabinett sitzt.
Am Wochenende nun wollen die Niedersachsen erklären, wer aus ihren Reihen antreten könnte. Lars Klingbeil, Generalsekretär der Bundespartei, Boris Pistorius, Innenminister in Hannover, oder der Ministerpräsident selbst, Stefan Weil, der von vielen Seiten bearbeitet wird und als optimale Besetzung an der Seite von Giffey gesehen worden war. Weil allerdings windet sich mit seltsamen Formulierungen.
Ich gehe davon aus, dass ich nicht kandidiere und die Wahrscheinlichkeit ist allerhöchstens eine theoretisch denkbar geringe Prozenthöhe.
Mittlerweile werden die Sozialdemokraten auch vom Koalitionspartner für ihre unglückliche Kandidatensuche verspottet, als gestern Parteivize Ralf Stegner und die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan ihre Bewerbung erklärten. Und zudem wieder der Name von Juso-Chef Kevin Kühnert fiel, twitterte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, wenn beide noch den Kevin adoptieren, dann könnten wir eine Neuauflage von »Eine schrecklich nette Familie« aufführen. Dieser Satz sorgte für harschen Protest bei der SPD. Und selbst FDP-Chef Christian Lindner springt den Genossen im Weltgespräch zur Seite.
Die SPD ist eine Kraft, die aus ihrer Geschichte Respekt verdient. Ich finde, wie der CDU-Generalsekretär sich da lustig macht, das könnte irgendwann wie ein Bumerang zurückkommen.
Ob sich die SPD über derlei Mitleid und Mitgefühl freuen kann, darf allerdings bezweifelt werden.
Franziska Giffey steht nicht als Kandidatin für den SPD-Vorsitz zur Verfügung, Frank Kapellan berichtete. Und dabei hätte Franziska Giffey vielleicht das Zeug dazu gehabt, auf Bundesebene etwas vorzubereiten, was Bremen heute vormacht. Eine rot-grün-rote Koalition als Ausweg aus der ewigen Gefangenschaft in der Großen Koalition. In Bremen ist die Regierung heute jedenfalls erfolgreich gestartet, wenn auch mit Schönheitsfehler, berichtet Karl-Henry Lahmann.
Am Ende fehlten 2 Stimmen. Der neue Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte wurde heute mit 47 Stimmen ins Amt gewählt. Im Plenarsaal waren jedoch 49 Abgeordnete der Koalition. Das dürfte Bovenschulte ärgern. Sorgen bereitet es ihm vermutlich nicht. Vor der Wahl deutete er mal an, ab 45 Stimmen ins Grübeln zu verfallen, was mit dem Bündnis los ist. Nun aber grübeln erst einmal CDU und FDP, wie ihnen geschehen ist. Am 26. Mai ging die CDU als Siegerin ins Ziel und FDP-Fraktionschefin Lenke Steiner legte in der Debatte ihr Seelenleben offen.
Für uns stand damit eigentlich fest, dass auch die CDU damit den Regierungsauftrag hat. Aber leider fehlte dafür anscheinend einigen im Hause der Mut. Sie haben es nämlich nicht gewagt, als Grüne einen echten Neuanfang zu starten. Diese Chance ist leider vertan.
So komme es nun zu einer Fortsetzung der alten Rot-Grün-Koalition mit weiteren linken Einschlägen. Dass dieses Bündnis sich möglicherweise mehr vorgenommen hat, als es finanzieren könnte, betonte Steiner noch. Und dabei blieb offen, ob sie es als Sollbruchstelle der Koalition begrüßt.
Keiner der größeren Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag ist mit Geld hinterlegt. Und so wie es aussieht, finden die echten Koalitionsverhandlungen noch einmal mit den nächsten Haushaltsberatungen statt.
Auch CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp hielt den Koalitionären vor, sich nicht auf einen Wählerauftrag berufen zu können.
Die neue rot-rot-grüne Regierung hat den Wählerauftrag weder verstanden noch in den Koalitionsvertrag umgesetzt. Das ist kein Aufbruch, das ist kein Neuanfang, das ist nicht die Umsetzung des Wählerwillens vom 26. Mai.
Auf einen Wählerauftrag beriefen sich SPD, Grüne und Linke allerdings doch. Denn sie haben eine Mehrheit und keine ganz knappe noch dazu. SPD-Landeschefin Sascha Auleb will dieser Mehrheit Ausdruck verleihen.
Meine Damen und Herren, wir wollen mit dem rot-grün-roten Bündnis eine gesellschaftliche Mehrheit Mitte-Links in Bremen zum Tragen bringen. Wir wollen, dass ein solches progressives Bündnis mehr ist als die Summe seiner Partner.
Für die Grünen stellte Björn Fecker klar, dass der eigentliche Stress jetzt erst beginnt. Ideen zu entwickeln und in eine Koalitionsvereinbarung zu schreiben, sei das eine. Doch dann?
Unsere Aufgabe wird nun sein, diese Antworten nicht nur auf dem Papier zu geben, sondern auch in konkretes Handeln umzusetzen.
Dass dieses erste rot-grün-rote Bündnis in Westdeutschland interessiert von Berlin aus beobachtet wird, steht fest. Für die Linken machte der Abgeordnete Nelson Jansen allerdings klar, dass dieses Bündnis für Bremen und nicht den Bund geschlossen wurde.
Diese Koalition ist kein irgendwie interessanter Testballon. Sie ist auch kein Spielfeld für bundespolitische Koalitionsüberlegungen. Wir bilden die neue Koalition, weil sie die richtige politische Koalition und Konstellation für Bremen und Bremerhaven ist.
Bei den Wahlen am 26. Mai hatte die CDU die SPD in ihrer einstigen Hochburg erstmals mit 27-25% überflügelt. SPD-Bürgermeister Carsten Sieling war daraufhin nach Abschluss der von ihm für die SPD geleiteten Koalitionsverhandlungen zurückgetreten. Ihm folgt nun sein einstiger WG-Mitbewohner Andreas Bovenschulte. Der Jurist gilt, wie Sieling auch, als linker Sozialdemokrat. Er war bereits einmal SPD-Landesvorsitzender. Als sein Karriereende in Bremen erreicht schien, hatte er sich auf ein Bürgermeisteramt in einer benachbarten niedersächsischen Gemeinde zurückgezogen. Nun hat er doch noch das Ziel erreicht, nachdem er, so sagen es Beobachter, schon lange trachtete.
Karl-Henry Lahmann berichtete aus Bremen. Demnächst könnte es folgendes Bild in irgendeiner beliebigen deutschen Stadt geben. Eine verstopfte Straße, aber die Busspur ist frei. Plötzlich kommt eine Familienkutsche und rauscht am gesamten Stau vorbei. Über die Busspur. Und das völlig legal. Warum? Weil in dem Auto Vater, Mutter und Kind sitzen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer nämlich hat seine Pläne für eine neue Straßenverkehrsordnung vorgestellt. Und ein Punkt dabei ist, Kommunen sollen Busspuren für Pkw freigeben dürfen, in denen mindestens 3 Personen sitzen. Was der CSU-Minister sonst noch plant, fasst Johannes Kuhn aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio zusammen.
Seit Jahren sinkt die Zahl der Verkehrstoten insgesamt, bei Radfahrern ist sie zuletzt gestiegen. Der Entwurf zur neuen Straßenverkehrsordnung aus dem Bundesverkehrsministerium soll dem entgegenwirken. Lastwagen über 3,5 Tonnen sollen innerorts nur noch in Schrittgeschwindigkeit rechts abbiegen dürfen. Dies soll tödliche Kollisionen mit Fahrradfahrern verhindern. Das Bußgeld für Parken auf Geh- oder Radwegen soll auf bis zu 100 Euro steigen. Und das 3-minütige Halten auf dem gestrichelten Radspurschutzstreifen soll künftig verboten werden. Das alles hält sogar der ADAC für sinnvoll. Sprecher Andreas Hölzel.
Gerade beim Radverkehr, da sind natürlich schon einige Sachen dabei, die wir eigentlich ganz gut finden. Die zielen schon in die richtige Richtung, gerade in den Städten. Wir sehen ja auch am Anstieg der Unfallzahlen bei Radfahrern, dass einfach mehr für die Sicherheit getan werden muss.
CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer hatte in den vergangenen Monaten betont, auch Fahrradminister zu sein. Wird er dem gerecht? Scheuer nehme immerhin Impulse auf, sagt Burkhard Storck, Geschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC. Er schränkt jedoch ein.
Ich kann aber den Paradigmenwandel, der wirklich sagt, lass uns überall da, wo viele Menschen auf einem Fleck wohnen, mal wirklich dem Auto und dem motorisierten Individualverkehr ein bisschen Platz wegnehmen und lass ihn uns wirklich zurückschieben gegenüber Fahrradfahren, zu Fuß gehen und anderen Dingen. Diesen Paradigmenwandel kann ich noch nicht erkennen.
Die neue Straßenverkehrsordnung geht kommende Woche zunächst in die Ressortabstimmung. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Zu den angedachten Neuerungen gehören auch höhere Strafen für Autofahrer, die keine Rettungsgasse bilden oder sie sogar als Fahrbahn nutzen. Sie müssen künftig mit 320 Euro Bußgeld, einem Monat Fahrverbot und 2 Punkten in Flensburg rechnen. Kritik zieht bereits die Idee auf sich, Busspuren für Pkw zu öffnen, wenn im Auto mindestens 3 Personen sitzen. Dies soll Fahrgemeinschaften attraktiver machen. Auch Elektrokleinstfahrzeuge wie die E-Scooter könnten die Busspur nutzen, so der Entwurf. Der Deutsche Städtetag kritisiert das als lebensfremd. Auch der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer lehnt den Vorschlag ab. Das Verkehrsministerium will hier die Bundesländer entscheiden lassen, ob sie entsprechende Regeln erlassen. Als die Bundesregierung im Jahr 2015 Elektroautos Busspuren nutzen lassen wollte, überließ sie noch den Kommunen die Umsetzung, die sich dann fast geschlossen dagegen entschieden. Kirsten Lühmann, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, lobt viele Punkte von Scheuers Entwurf. Die neue Nutzung der Busspuren allerdings gehört für den Koalitionspartner der Union nicht dazu, würde dadurch doch die Pünktlichkeit im Nahverkehr leiden.
Also die letztendliche Entscheidung aus meiner Sicht können nur die Kommunen fällen, denn auch in einem Bundesland wie zum Beispiel Niedersachsen ist doch die Situation in meiner Heimatstadt Celle eine andere als in Hannover oder Oldenburg. Und insofern, wenn überhaupt, kann es nur die Kommune feststellen. Ich bin jedoch der Meinung, dass es grundsätzlich keine gute Idee ist und ich hoffe, dass auch keine Kommune davon Gebrauch macht.
Insgesamt sollen Städte und Dörfer mehr Spielraum zum Experimentieren erhalten. Bislang waren zeitlich und örtlich begrenzte Änderungen von Verkehrsmaßnahmen auf Gefahrenlagen beschränkt, zum Beispiel bei akuten Straßenschäden. Künftig soll diese Voraussetzung wegfallen und so mehr Modellversuche ermöglichen.
Und trotzdem könnte die neue Straßenverkehrsordnung schon im Herbst in Kraft treten. Johannes Kuhn hat die geplanten Änderungen zusammengefasst. Und bei ihm wurde ja auch schon deutlich, kaum hat Verkehrsminister Scheuer von der CSU seine Pläne vorgestellt, gibt es schon Kritik. Unter anderem auch von Siegfried Brockmann. Er leitet die Unfallforschung der Versicherer. Guten Abend, Herr Brockmann.
Ja, schönen guten Abend.
Unter anderem soll es ja deutlich höhere Bußgelder geben, wenn ein Auto auf einem Radweg oder einem Gehweg parkt. Und trotzdem haben Sie heute der Tagesschau gesagt, diese Novelle vergisst die Fußgänger. Wieso?
Ja, zunächst mal ist es natürlich nicht falsch, wenn man Bußgelder erhöht. Das ist ja gar keine Frage. Als Unfallforscher dagegen zu sein, wäre ja Quatsch. Die Frage ist nur, wie hänge ich eine solche Änderung auf? Und bei Scheuer ist es tatsächlich so, dass der Ansatzpunkt war, wir machen jetzt mal die StVO für Radfahrer besser. Wir haben ja aber noch viele andere Probleme im Straßenverkehr. Und wenn ich jetzt mal an das Thema Geschwindigkeit denke, also die Übertretung der Geschwindigkeit um 20 km/h innerorts, also 50 statt 30, was ein gravierender Unterschied ist in den Folgen, kostet tatsächlich 35 Euro keinen Punkt in Flensburg. Und da fragt man sich natürlich, warum ist das ausgelassen worden? Was ich also vermisse, ist ein bisschen mehr Gedankenschmalz, dass man sagt, wir müssen eigentlich in der StVO insgesamt ran. Wir müssen für alle die Bußgelder erhöhen. Wir müssen ein bisschen mehr auch schärfer überlegen, wo genau sind eigentlich die Gefahrenlagen, da vielleicht nochmal ganz besonders anpassen. Und nichts davon sehen wir hier.
Das heißt, Ihre Kritik wäre, für Radfahrer wird jetzt vieles besser, auch sicherer gemacht. Und für die Fußgänger bleibt alles beim Alten.
Ja, tatsächlich ist es so. Wir haben nämlich auch im Fußverkehr Steigerungen bei den Getöteten und bei den Verletzten. Und das liegt daran, dass wir einen steigenden Anteil von Senioren im Straßenverkehr haben. Die haben andere Unfälle als Radfahrer. Die wollen nämlich die Straße sicher überqueren. Und genau das können sie nicht mit ihren langsamen Geschwindigkeiten. Dazu kommen noch weitere Risiken, die teilweise auch aus dem Verkehrsministerium selbst geschaffen wurden. Ich denke jetzt an die Scooter, die zunehmend auch die Gehwege benutzen. Auch da ist es eben extrem billig, gegen die Gesetze zu verstoßen. Und da hätte man sich gewünscht, dass wir mal alle in den Blick nehmen, insbesondere alle schwächeren Verkehrsteilnehmer. Und vielleicht lauert da ja auch noch ein bisschen Arbeit.
Aber jetzt ist es ja zum Beispiel so, dass es stärker geahndet wird, wenn Autos Radwege zuparken oder auch Schutzstreifen für Fahrräder. Und das ist ja dann ganz oft so, dass man dann auch schlecht einsehen kann als Fußgänger in die Straße. Und wenn das jetzt stärker geahndet wird, dann wird es ja auch besser für die Fußgänger.
Ja, das stimmt nur zum Teil, weil gerade bei Schutzstreifen und Radfahrstreifen ist es so, dass da rechts daneben oft trotzdem parkende Autos sind. Das heißt, der Fußgänger hat dann vielleicht gerade in dem Moment niemanden, der da in der zweiten Reihe parkt, aber er hat immer noch einen, der da in der ersten Reihe parkt. Also insofern ist es halt so, dass für den Fußgänger das Problem, wie komme ich sicher über die Straße, dadurch nur sehr marginal gelöst wird. Es bleibt also sein eigentliches Problem, die Geschwindigkeit, die auf der Straße gefahren wird.
Was wäre denn jetzt wirklich nötig, um Unfälle für alle zu vermeiden?
Ja, ich glaube, dass ich mit den Ländern gemeinsam der Meinung bin, dass wir jetzt dringend mal uns zusammensetzen müssten und ein Ranking dessen machen, was denn besonders gefährlich ist im Straßenverkehr, auf was besonders viele, auch besonders schwere Unfälle zurückzuführen sind, dass wir dann auch sagen, das bepreisen wir ganz besonders.
Und was ist besonders gefährlich?
Also das Thema Geschwindigkeit ganz sicher an erster Stelle. Dann haben wir das Thema Abbiegen. Da haben wir jetzt schon etwas in der Novelle drin, was die Abbiegegeschwindigkeit betrifft. Nun wissen wir aber zum Beispiel, dass der Fußgänger eben bei ganz anderen Unfällen auch mit Lkw zu Schaden kommt. Dem nützt das also vergleichsweise wenig. Und das Zweite ist natürlich, dass wir ein sehr ungleiches Sanktionssystem haben. Das heißt, derjenige, der sehr viel Geld verdient, für den ist das natürlich sehr viel leichter, mal eben 50 Euro abzudrücken. Und wenn wir jetzt das auf 100 Euro erhöhen, bleibt dieses Ungleichgewicht. Und deswegen schaue ich verstärkt auf das Punktesystem, was ja für alle gleich wirkt. Und wir wissen, dass wir auf ein entdecktes Delikt ja rund 800 Nicht-Entdeckte haben. Bis also jemand tatsächlich diese 8 Punkte in Flensburg zustande bringt, hat er massiv und teilweise über mehrere Jahre die Regeln gebrochen. Und deswegen wäre es für mich so entscheidend, dann auch verstärkt in die Bepunktung reinzugehen, da wo es also noch keinen Punkt gibt, zu überlegen, machen wir dort einen, wo es einen gibt, zu überlegen, machen wir dort zwei, wo es zwei gibt, zu überlegen, machen wir dort drei. Und auch da ist es im Moment so, dass wir da argumentativ nicht vorankommen.
Weil Sie jetzt schon mehrmals die Geschwindigkeit angesprochen haben, viele Verkehrsexperten fordern ja seit längerem, dass man innerorts das Tempo grundsätzlich von 50 auf 30 km/h senken sollte, auch um Unfälle zu vermeiden. Das greift Verkehrsminister Scheuer hier nicht auf. Sehen Sie auch da die Autolobby zu stark?
Ja, ein bisschen problematisch sehe ich das Thema auch, und zwar deswegen, weil wir ja heute dort, wo ich Tempo 30 habe, beispielsweise vor Kitas oder vor Schulen, da mache ich ein Tempo 30-Schild hin, was ja auch einen zusätzlichen Appellcharakter hat. Wenn ich das umdrehe, so wie es gefordert wird, habe ich erstmal gar keine Schilder und mache nur eins hin, wenn Tempo 50 da ist. Und das bedeutet, ich brauche auch eine gewisse Akzeptanz dann natürlich für die Tempo 30, und ich brauche, um diese Akzeptanz im Zweifel durchzusetzen, auch eine andere Kontrolldichte. Und das Problem ist immer, man kann alles Mögliche machen, wenn die Polizei es am Ende nicht umsetzt. Dann haben wir überhaupt nichts dabei gewonnen und deswegen plädiere ich eben dafür, dass wir sagen, okay, wir müssen dann auch für diese Dinge werben. Also der Verkehrsteilnehmer muss besser verstehen, warum 30 besser als 50 ist. Und ich muss dann auch die Polizei auf meiner Seite haben, die sagt, okay, das setzen wir durch. Und beides kann ich im Moment nicht erkennen.
Aber das würde ja auch für andere Vorschläge von Ihnen gelten, wie zum Beispiel mehr Punkte in Flensburg. Denn wenn niemand kontrolliert, kriege ich auch keinen Punkt.
Umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich hatte ja gerade schon gesagt, auf 800 Unentdeckte kommt ein entdecktes Delikt. Das heißt, ich habe bereits berücksichtigt, dass wir leider diese relativ geringe Kontrolldichte haben. Das heißt, wenn uns schon mal einer ins Netz geht, können wir davon ausgehen, dass das bei dem nicht das erste Mal war. Und es ist ja nicht so, dass man sofort seine Fahrerlaubnis verliert. Also ich müsste eben gerade keine Änderung im Punktsystem fordern, wenn ich wüsste, dass man doppelt oder dreimal so häufig erwischt wird. Aber das ist leider Wunschdenken.
Vielen Dank, Herr Brockmann.
Gern geschehen.
Das Interview mit Siegfried Brockmann, dem Leiter der Unfallforschung der deutschen Versicherer, haben wir am frühen Abend aufgezeichnet. Es ist ein kleines Zeichen der Entspannung. Hongkongs Behörden lassen einen prominenten Anführer der Proteste von 2014 auf Kaution frei. Andererseits aber hält China eine Militärparade direkt vor den Toren Hongkongs ab. Benjamin Eisel berichtet.
Im Bay Sports Center, einem großen Stadion im Westen Shenzhens, sind heute Soldaten aufmarschiert. Auch gepanzerte Fahrzeuge und Militärlaster fuhren in das Stadion. Draußen auf einem Parkplatz stehen weitere Fahrzeuge der chinesischen Armee. Auf einem Sportplatz vor dem Stadion wird am Abend ganz normal Fußball gespielt. Es haben sich einige Schaulustige versammelt. Die ehemalige britische Kolonie Hongkong ist nur wenige Kilometer entfernt. Ganz in der Nähe befindet sich der Grenzübergang Shenzhen-1. Die Staats- und Parteiführung in Peking will offenbar eine Drohkulisse aufbauen. Das Signal an die Demonstranten in Hongkong soll sein, wir sind bereit, jederzeit einzuschreiten. Und das Signal an die Bevölkerung in Festlandchina, wir lassen uns nicht von gewalttätigen Demonstranten beeindrucken. Zuletzt hatte die Regierung in Peking Demonstranten mit Terroristen gleichgesetzt. Dass die Armee in absehbarer Zeit in Hongkong einschreitet, halten die meisten Beobachter aber derzeit für unwahrscheinlich. Die Staats- und Parteiführung setzt weiter auf die Regierung der autonom verwalteten Stadt, um die Lage in den Griff zu bekommen. In den kommenden Tagen sind weitere Demonstrationen in Hongkong geplant. Es wird auch wieder mit Ausschreitungen gerechnet.
Das oberste Gericht von Gibraltar hat den iranischen Öltanker Grace One wieder freigegeben. Marc Dugge.
Grundlage dafür ist ein offizieller Brief der iranischen Regierung. Sie hatte Gibraltar darin zugesichert, dass das iranische Öl, das der Tanker geladen hatte, nicht für Syrien bestimmt sei. Die Grace One war Anfang Juli vor der Küste Gibraltars von der britischen Marine gestoppt worden. Die Regierung von Gibraltar hatte vermutet, dass das Öl auf dem Schiff nach Syrien gehen sollte. Damit hätte der Iran gegen EU-Sanktionen verstoßen. Die iranische Regierung hatte die Vorwürfe stets bestritten und kurze Zeit später selbst einen britischen Tanker festgesetzt, weil dieser angeblich gegen Seerecht verstoßen habe. Die Entscheidung dürfte bei der US-Regierung auf Verärgerung stoßen. Laut der britischen Regierung hatte das amerikanische Justizministerium gerade noch einmal darum gebeten, das Schiff weiter festzuhalten. Der oberste Richter des Gerichtshofs von Gibraltar sagte, ihm habe aber kein entsprechendes Gesuch aus den USA vorgelegen.
Die Regierungskrise in Italien hat jetzt zu einem offenen Streit zwischen den noch Koalitionspartnern darum geführt, ob das Rettungsschiff Open Arms in Italien anlanden darf. Lisa Weiß.
6 Länder Europas, darunter Deutschland und Spanien, haben sich dazu bereit erklärt, die Migranten vom Seenotrettungsschiff Open Arms zu übernehmen. Das schreibt jedenfalls Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte in einem offenen Brief an seinen Innenminister Matteo Salvini auf Facebook. Und wirft dabei seinem Minister vor, das Thema Immigration auf die Formel geschlossene Häfen zu reduzieren, um für sich selbst Wähler zu gewinnen. Salvinis Antwort, die Seenotretter seien Komplizen der Schlepper, nur eine harte Linie bringe Sicherheit für die Italiener. Der Innenminister hatte zuvor der Open Arms verboten, in italienische Gewässer zu fahren. Ein italienisches Gericht hatte dieses Verbot wieder aufgehoben. Salvini hat daraufhin ein Dekret geplant, um die Open Arms trotzdem zu stoppen. Das müsste allerdings auch von weiteren Ministern unterzeichnet werden. Die Minister seines Koalitionspartners der Fünf-Sterne-Bewegung weigern sich derzeit. Der Hintergrund für die Unstimmigkeiten ist eine aktuelle Regierungskrise. Die Open Arms liegt inzwischen in italienischen Gewässern vor der Insel Lampedusa, hat aber bisher keine Erlaubnis, in einen Hafen einzulaufen.
Vor 1,5 Jahren wurden der Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova in der Slowakei ermordet. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Hinweise darauf, dass das nicht die einzigen Morde waren, die die Täter geplant hatten. Peter Lange.
Nicht nur gegen Jan Kuciak, sondern auch gegen 2 Staatsanwälte und den prominenten Rechtsanwalt Daniel Lipschitz sollen die 4 Tatverdächtigen ein Komplott geschmiedet haben. Das berichtet ein Nachrichtenserver in Bratislava unter Berufung auf eine Erklärung des Innenministeriums. Im vergangenen Herbst waren die 4 verhaftet worden, darunter auch eine Frau, die den Auftragskiller angeheuert haben soll. Als Drahtzieher im Fall Kuciak gilt der Geschäftsmann Marian Kotschner, der damals bereits wegen anderer Delikte in Untersuchungshaft saß. Kotschner hatte stets Verbindungen in höchste Kreise von Regierung und Justiz. Der Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova waren im Februar vergangenen Jahres erschossen worden. Der gewaltsame Tod des Paares löste in der Slowakei wochenlange Demonstrationen und eine Regierungskrise aus, die zum Rücktritt von Ministerpräsident Robert Fico und Innenminister Kaliniak führte.
Bisher hieß es, der reiche Unternehmer Jeffrey Epstein habe sich in seiner New Yorker Gefängniszelle selbst umgebracht. Jetzt gibt es Zweifel daran. Antje Passenheim.
Bei der Untersuchung von Epsteins Leiche seien gebrochene Knochen entdeckt worden, die einen Selbstmord nicht mehr eindeutig machen. Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf einen Informanten aus dem Umkreis des Obduktionsteams. Bei dem 66-Jährigen, der am Samstag tot in seiner Zelle aufgefunden worden war, sei das Zungenbein gebrochen. Solch eine Verletzung lasse beide Schlüsse zu, Selbstmord oder Fremdeinwirkung. Der Knochen am Adamsapfel eines Mannes könne beim Erhängen brechen. Die Fraktur schließe aber auch nicht aus, dass Epstein erwürgt wurde. Die Leiterin des Untersuchungsteams warnte in der New York Times vor voreiligen Schlüssen aus einem Detail. Sie wollte sich nicht abschließend äußern. Der ehemalige Wall Street Banker saß wegen des Vorwurfs schweren sexuellen Missbrauchs in einem New Yorker Gefängnis. Sein Tod hat schwere Kritik hervorgerufen. Wie sich hinterher herausstellte, hatten die Wärter ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt. Sie wurden inzwischen suspendiert. Der Direktor des Gefängnisses in Manhattan wurde versetzt. Sowohl das Justizministerium als auch die Bundespolizei FBI nahmen ihre Ermittlungen auf.
Negativzins, das ist, wenn man als Anleger Zinsen an die Bank zahlt dafür, dass sie das Geld nimmt. Zum Beispiel, wenn man deutsche Staatsanleihen kauft. Jetzt reicht's den deutschen Sparkassen. Mehr von Konrad Busen im Börsenbericht.
Die Zinssätze deutscher Staatsanleihen sinken immer weiter ins Minus. Heute hat die Bundesbank die Umlaufrendite mit minus 0,68% berechnet. Das ist der durchschnittliche Zinssatz von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind. Dahinter steckt die Furcht der Anleger vor einer schwachen Wirtschaft und die Spekulation auf eine noch einmal lockerere Geldpolitik der Notenbank, etwa durch neue Käufe von Anleihen, die die Europäische Zentralbank EZB angeblich plant. Für die Banken in Deutschland macht das die Lage immer schlimmer. Deswegen schreibt der oberste Chef der deutschen Sparkassen auf der Titelseite der Bild-Zeitung einen bösen, offenen Brief an Mario Draghi, den Chef der EZB. Und deswegen sind heute die Aktienkurse der Deutschen Bank und von der Commerzbank zeitweise auf historische Tiefstände gefallen. Krasse Kursbewegungen gab es auch bei anderen Aktien. SGL Carbon, ein Unternehmen, das viel mit der Autobranche zu tun hat. Die Aktien verloren rund 30% wegen einer Gewinnwarnung. Die kam nur wenige Tage, nachdem SGL noch kommuniziert hatte, dass alles soweit rund läuft. Nun muss der Chef gehen. Der deutsche Aktienindex DAX verliert 0,7%, fällt auf 11.413 Punkte. Einige Gewinner gibt es natürlich wie immer auch. So stiegen die Aktien des Technologieunternehmens Baumot um rund 9%. Baumot macht Hardware-Nachrüstungen für die Betrugsdieselfahrzeuge von VW. Und zwar genau die Nachrüstungssysteme, die jetzt vom Kraftfahrtbundesamt freigegeben wurden.
Konrad Busen war das aus der Frankfurter Börse. Der Dow Jones schloss bei 25.579 Punkten, ein Plus von 0,4%. Rashide Tlaib und Ilhan Omar, das sind die beiden demokratischen Kongressabgeordneten in den USA, denen Präsident Donald Trump nahegelegt hatte, doch in ihre angeblichen Heimatländer zurückzugehen. Jetzt hat Israel den beiden die Einreise verweigert. Pikanterweise unmittelbar, nachdem Donald Trump per Twitter genau dazu aufgerufen hatte. Bevor wir unseren Korrespondenten in Washington fragen, was dahinter steckt, berichtet Eva Lell aus Tel Aviv, was passiert ist.
Die Entscheidung des Innenministers sei in Abstimmung mit Premierminister Benjamin Netanyahu und weiteren Ministerien getroffen worden, teilte das Innenministerium am Abend mit. Die Regierung wirft den US-Kongressabgeordneten vor, die Boykottbewegung gegen Israel zu unterstützen. Seit dem Jahr 2017 gibt es ein Gesetz, das es den Behörden ermöglicht, Personen aus diesem Grund die Einreise zu verwehren. Sollte Rashida Tlaib, die Verwandte im von Israel besetzten Westjordanland hat, beantragen, sich privat mit Familienangehörigen zu treffen, würde er dies unter dem Aspekt der Humanität prüfen, so Innenminister Aryeh Deri. Noch im Juli hatte der israelische Botschafter in den USA bekräftigt, aus Respekt vor dem US-Kongress würde das Land keinem Abgeordneten die Einreise untersagen. Nun heißt es in der Mitteilung des Innenministeriums, Israel respektiere den Kongress als Teil des engen Bündnisses mit den USA. Es sei jedoch unvorstellbar, dass jeder, der dem Staat Israel Schaden zufügen wolle, das Land besuchen könne. Tlaib und Omar sind die ersten weiblichen muslimischen Abgeordneten im US-Kongress. Sie zählen zu den schärfsten Kritikern von US-Präsident Donald Trump. Der hatte im Vorfeld getwittert, es wäre ein Zeichen von Schwäche, wenn Israel die beiden Politikerinnen einreisen ließe. Sie hassen Israel und alle Juden, schrieb Trump wörtlich. Kritik an der Entscheidung der Regierung Netanyahu kommt von Seiten der Palästinenser. Hanan Ashrawi, eine der führenden Politikerinnen der palästinensischen PLO, sprach von einem so wörtlich gefährlichen Vorgang, der mit allen diplomatischen Normen breche und das Recht der Palästinenser verletze, mit dem Rest der Welt in Kontakt zu treten. Viele US-Demokraten kritisierten die Entscheidung ebenfalls. Die demokratische US-Senatorin Elizabeth Warren sagte, Israel tue seinem Ruf als tolerante Demokratie und fester Verbündeter keinen Gefallen, wenn gewählte Kongressmitglieder wegen ihrer politischen Ansichten nicht einreisen dürften. Israelische Diplomaten hatten bereits im Vorfeld gewarnt, eine solche Entscheidung könne die Beziehung zwischen Israel und den US-Demokraten nachhaltig beschädigen.
Eva Lell war das aus Tel Aviv und in Washington bin ich jetzt live verbunden mit unserem Korrespondenten Thilo Kössler. Herr Kössler, kurz bevor der israelische Premier Benjamin Netanyahu das Einreiseverbot für die beiden US-Kongressabgeordneten verkündet, twittert Donald Trump, es wäre eine große Schwäche, wenn Omar und Tlaib Israel besuchen dürften. Zitat Ende. Ist das ein Zufall?
Nein, das wird hier keinesfalls als Zufall gesehen, sondern als eine direkte Folge. Tatsächlich war es so, dass Donald Trump erst diesen Tweet, den die Kollegin aus Tel Aviv gerade zitiert hat, herausgeschickt hat. Und dann hat Benjamin Netanyahu reagiert in einer ganz, ganz offensichtlichen Kehrtwende. Denn auch das hat die Kollegin geschildert. Der israelische Botschafter hier in Washington hatte ja erst im vergangenen Monat gesagt, selbstverständlich dürfen alle Abgeordneten des US-Kongresses nach Israel reisen. Deshalb stehen jetzt beide hier heftig in der Kritik. Der eine, weil er Außenpolitik per Twitter macht und einmal mehr Geschichte schreibt. Es dürfte einmalig in der US-Geschichte sein, dass ein amerikanischer Präsident einen Regierungschef eines anderen Landes quasi anweist, zwei Abgeordnete des Kongresses nicht ins Land zu lassen. Und Benjamin Netanyahu wird kritisiert, weil er sich dem Druck Donald Trumps beugt und eben diese Kehrtwende vollzogen hat.
Das ist ja auch ein Angriff auf die US-Demokraten als Partei. Wie reagieren die?
Das sind natürlich besonders heftige Reaktionen bei den Demokraten, denn die beiden Abgeordneten sind Abgeordnete der Demokratischen Partei, die ersten beiden muslimischen Abgeordneten überhaupt. Es haben sich praktisch alle prominente Stimmen geäußert. Nancy Pelosi hat den Beschluss der israelischen Regierung zutiefst enttäuschend genannt. Das Einreiseverbot sei ein Zeichen der Schwäche und unter der Würde des großartigen Staates Israel, hat sie erklärt. Und sie kritisierte Trump mit den Worten, die Statements des Präsidenten über die Kongressabgeordneten sind ein Zeichen der Ignoranz und der Respektlosigkeit. Es hat sich auch geäußert Chuck Schumer, Senator und Minderheitsführer im Senat. Er forderte die israelische Regierung auf, die Entscheidung zu überdenken und zu revidieren. Keine demokratische Gesellschaft brauche oder solle eine offene Debatte fürchten. Und Schumer macht sich zudem Sorgen über die bilateralen Beziehungen. Er sagt, die vorbehaltlose Unterstützung der Vereinigten Staaten für Israel, und so ist es ja tatsächlich, sie würde Schaden nehmen. Übrigens haben auch jüdische Organisationen diese Entscheidung kritisiert, das Simon-Wiesenthal-Zentrum und vor allen Dingen AIPAC, die jüdische Organisation. Sie hat in einer Stellungnahme wissen lassen, wir glauben, dass jedes Mitglied des Kongresses unseren demokratischen Verbündeten Israel direkt besuchen und erleben können soll.
Und was sagen die Betroffenen selbst dazu?
Ja, das ist natürlich auch interessant. Ilhan Omar hat eine scharfe Erklärung herausgegeben. Die Entscheidung stelle sowohl eine Beleidigung demokratischer Werte dar, als auch eine eiskalte Antwort auf den Besuch von offiziellen Vertretern einer verbündeten Nation. So das wörtliche Zitat einer Erklärung. Sie hat bis dato noch kein Interview gegeben. Und das gilt auch für Rashida Tlaib, die Tochter übrigens palästinensischer Einwanderer, die in der Westbank ihre Großmutter besuchen wollte. Sie hat ein Foto ihrer Großmutter getwittert und hat geschrieben, sie habe das Recht, in Frieden und Würde zu leben. Ihre Enkelin daran zu hindern, sie zu besuchen, sei ein Zeichen der Schwäche. Denn in Wahrheit sei das, was mit den Palästinensern unter israelischer Besatzung geschehe, schlichtweg furchterregend. Dazu muss man sagen, dass Benjamin Netanyahu ihr ja angeboten hat, aus humanitären Gründen ihre Großmutter besuchen zu dürfen, wenn sie denn einen entsprechenden Antrag stelle. Ob sie das tut, das wissen wir nicht.
Danke, Thilo Kössler war das live aus Washington. Jeremy Corbyn, der Chef der britischen Labour Party, der konnte sich ja lange nicht entscheiden, auf welcher Seite er beim Brexit steht. Jetzt aber scheint er wild entschlossen, einen ungeregelten Brexit am 31. Oktober verhindern zu wollen. Und dafür will er sogar Premierminister Boris Johnson stürzen. Jetzt wirbt er um Unterstützung für seinen Plan, berichtet Sylvia Teeks.
Der Weg, den Jeremy Corbyn vorschlägt, gefällt vielen, aber nicht, wie er dorthin kommen will. Und schon gar nicht, dass er an der Spitze der Bewegung stehen möchte. Das machte allen voran erneut die neue, selbstbewusste Chefin der Liberaldemokraten deutlich. Jo Swinson hatte dem Labour-Chef als erster eine gepfefferte Absage erteilt und sie legte im Laufe des Tages nochmal nach. Jeremy Corbyn möchte gerne Premierminister werden. Ja, das möchte ich auch. Aber wir müssen das Land doch vor einem katastrophalen No-Deal Brexit bewahren. Dafür brauchen wir jemanden, der alle im Parlament vereint. Dieser jemand ist nicht Jeremy Corbyn. Die Vorsitzende der Liberal Democrats ist nicht die einzige, die in diese Kerbe schlägt. Schon sehr lange werfen Oppositionspolitiker aus allen Parteien Corbyn vor, als Figur nicht mehrheitsfähig zu sein. Er stehe zu weit links und sein Wackelkurs in Sachen Brexit habe allen geschadet, erklärte heute Nicola Sturgeon, die Chefin der schottischen Regionalregierung.
If Jeremy Corbyn had taken a much firmer position on Brexit before now, perhaps we wouldn't be in the mess that the UK is currently in.
Wenn Jeremy Corbyn früher eine viel klarere Haltung zum Brexit gezeigt hätte, dann wären wir jetzt nicht in diesem Schlamassel, so Sturgeon. Tatsächlich konnte sich der Labour-Vorsitzende lange nicht entscheiden, welche Art von Brexit er eigentlich haben möchte oder ob er am Ende für einen Verbleib in der EU ist. Auch in der Frage einer zweiten Volksabstimmung schwankte er lange hin und her, bis er sich doch für ein neues Referendum aussprach in letzter Minute. Vertrauensverlust auch in den eigenen Reihen war die Folge und beim politischen Gegner erst recht. Anna Soubry von der EU-freundlichen Bewegung Change UK brachte es gnadenlos auf den Punkt. Er genießt doch nicht mal Respekt in seiner eigenen Partei und schon gar nicht im Parlament. Aber wer soll es dann machen? Das war die Frage des Tages an alle Corbyn-Kritiker. Die Vorsitzende der Liberaldemokraten brachte dennoch gleich ein paar Namen ins Spiel. Ken Clark von den Konservativen und Harriet Harman von Labour, beide durchaus angesehen. Ich spreche sehr gerne mit Jeremy Corbyn, falls er andere Vorschläge hat. Ich hänge nicht an diesen Namen, aber wir brauchen eine Lösung.
I want to find a solution that works.
So die Chefin der Liberaldemokraten. Wenn Jeremy Corbyn gehofft hatte, dass ihm andere Oppositionsvertreter beispringen würden, sah er sich getäuscht. Der Politpoker in Großbritannien geht weiter.
Corbyn will Johnson stürzen, aus London berichtete Sylvia Teeks. Ausbildung, Energie und digitale Infrastruktur, das sind die Bereiche, in denen ja auch Deutschland Nachholbedarf hat. Ruanda aber auch. Da zeigt sich, dass es eben doch weltweit ähnliche Probleme gibt. Der Bundesentwicklungsminister ist zurzeit in Ruanda zu Besuch und Gerd Müller verspricht, genau in diese Bereiche in Ruanda zu investieren. Sabine Müller berichtet.
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat bei seinem Besuch in Ruanda neue deutsche Hilfe in Höhe von knapp 25 Millionen Euro für das afrikanische Land zugesagt, um Bildung und Klimaschutz zu fördern. Für eine neue Initiative Ausbildung und Beschäftigung, die im nächsten Monat in der Hauptstadt Kigali startet, gibt die Bundesregierung 9,5 Millionen Euro.
Denn es ist wichtig, die junge Generation
technisch zu trainieren, Jugend ausbilden, anschließend Arbeitsplätze schaffen.
Geplant sind 4.500 Ausbildungsplätze und 2.200 Arbeitsplätze. Im kommenden Jahr soll nochmal ein ähnlicher Millionenbetrag fließen. Außerdem versprach Minister Müller 15 Millionen Euro für Umwelt- und Klimaschutzprojekte. So sollen die Holz- und Holzkohleöfen, die in weiten Teilen Ruandas zum Kochen benutzt werden, in den nächsten Jahren ersetzt werden, etwa durch Solaröfen. Mit dem Projekt Green City Kigali sollen neue Wohnformen und klimafreundlicher Verkehr gefördert werden.
In Kigali haben wir, die deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit den ruandischen Partnern, den Ehrgeiz, sozusagen eine Modellstadt, eine Modellregion zu entwickeln. Afrika zeigt Europa, wie es geht.
Der deutsche Entwicklungsminister lobt Ruanda als Vorzeigeland und will helfen, noch mehr Investitionen hier hinzuholen. Sein Vorschlag, wenn sich im September in Berlin die Länder der internationalen Förderinitiative Compact with Africa treffen, sollte man doch eine eigene Veranstaltung organisieren, um gezielt für Investitionen in Ruanda zu werben.
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller sagt Ruanda neue Millionenhilfen zu. Das war ein Bericht von Sabine Müller. Der Deutsche Fußballbund braucht einen neuen Präsidenten und die Findungskommission hat einen gefunden, Fritz Keller. Aber wer ist dieser Mann? Thomas Bareis mit einem Porträt.
Winzer, Sternegastronom und Präsident des SC Freiburg. Fritz Keller ist gleich auf mehreren Feldern äußerst erfolgreich. 1992 wurde er in den Vorstand des SC Freiburg berufen, ehe er dann 2014 das Amt des Präsidenten übernahm.
Es gibt bestimmt auch wieder Situationen, wo es schwieriger ist und wo man eben mehr zittern muss, aber das ist SC Freiburg leid. Das ist halt als kleines Scheißerle, musst du halt immer ein bisschen mehr Angst haben.
Die Liebe zum Fußball wurde dem Genussmenschen früh mit in die Wiege gelegt. Sein fußballverrückter Vater sorgte dafür, dass der legendäre Fritz Walter sein Patenonkel wurde. Der Kapitän der 54er Weltmeisterelf war gern gesehener Gast im Restaurant der Kellers in Oberbergen im Kaiserstuhl.
Ja, mein Vater, das war auch ein Fußball-Junkie. Der hat auch die Nationalmannschaft ein bisschen betreut, hat da sehr gute Kontakte gehabt. Damals nach Kaiserslautern und zu der Gruppe. Und die 54er Mannschaft hatte bei meinen Eltern ihre private Weltmeisterparty ohne Trainer, ohne Betreuer bei uns in Oberbergen gemacht.
Der Fußball und der Wein, so Keller, hätten eine elementare Gemeinsamkeit.
Menschenliebe, weil Wein verbindet, Gastronomie verbindet und Fußball verbindet. Es gibt nichts auf der Welt, zum Beispiel wie Fußball, wo alle Religionen, alle Hautfarben, alle Sprachen, alle Nationen, alle Geldbeutel so verbindet wie Fußball. Und Spaß an anderen Kulturen zu haben, das ist das Wichtigste, auch kulinarisch.
Nach 27 Jahren als Vereinsfunktionär im beschaulichen Freiburg will der 62-Jährige nun zum größten Verband der Welt, zum Deutschen Fußballbund, wechseln. Sollte es so kommen, wäre das ein großer Verlust für den Verein, meint SC-Defensivspezialist Christian Günther.
Ich glaube, er war ein wichtiger Mann für den Verein über lange Jahre. Ich glaube, wir haben auch einige Höhe und Tiefe miteinander durchgemacht. Er ist ein sehr herzlicher Mensch, der aber auch weiß, was er will. Super Typ für so einen Posten, gerade bei uns auch hier beim Sportclub. Und schauen wir mal, ich würde es ihm gönnen. Jetzt schauen wir mal, was rauskommt.
Für SC-Coach Christian Streich ist Keller genau die richtige Person, um als DFB-Präsident die Verbindung zwischen Profis und Amateuren zu intensivieren.
Der Fritz kennt sich ja auch aus im Amateurfußball. Er ist ja nicht nur beim SC auf dem Kickplatz, er ist ja in Kirchlingsberg auf dem Kickplatz und in Balingen und überall. Überall halt, wo gekickt wird, ist er. Und von dem her haben sie offensichtlich danach geschaut und dann hätte sie in dem Punkt auf jeden Fall die ideale Person.
Fritz Keller, der neue Präsident des Deutschen Fußballbundes, porträtiert von Thomas Bareis. Und jetzt ist es Zeit für den Blick in die Zeitungskommentare von morgen. Und dafür ist Thomas Grimmer ins Studio gekommen.
Ja, die geplanten Änderungen in der Straßenverkehrsordnung stoßen bei den Kommentatoren auf ein geteiltes Echo. Lob kommt etwa von der Südwestpresse aus Ulm. Bußgelder für zugeparkte Radwege sollen drastisch steigen, beim Überholen ein Sicherheitsabstand gelten. Für Bundesverkehrsminister Scheuer, der bisher nicht als Schutzpatron der Radler aufgefallen ist, ist das immerhin ein erster Schritt. Auch, dass er Busspuren für Fahrgemeinschaften freigeben will, zeigt, das Problem ist zumindest erkannt. Für die Frankfurter Rundschau setzt die neue Straßenverkehrsordnung ökologisch sinnvolle Anreize, wie die Idee, Fahrgemeinschaften zu privilegieren. Dramatisch könnte sich die neue Straßenverkehrsordnung auf die Parkplatzsituation auswirken, denn künftig müssen 8 statt bisher 5 Meter zur Kreuzungsmitte eingehalten werden. Das kann bis zu 8 Parkplätze an praktisch jeder Kreuzung kosten. Für Autofahrer brechen also ungemütlichere Zeiten an. Das Kabinett und der Bundesrat sollten aus Sicht des Kölner Stadtanzeigers Scheuers Entwurf schnellstmöglich zur Geltung verhelfen, trotz vereinzelter Schwächen. Den Radfahrern verlangt die Novelle bisher kaum etwas ab. Dabei gibt es Verkehrsrowdies auch auf zwei Rädern. Sie sollten sich nicht beschweren, wenn auch ihnen bei Fehlverhalten künftig höhere Bußgelder drohen. Und die Ludwigsburger Kreiszeitung überlegt: Freilich ist das alles nur Papier, wenn es nicht durchgesetzt wird, und da liegt der größere Teil des Problems. Die bisherige Untätigkeit gegenüber Verkehrsverstößen, besonders durch Autos und Lkw, grenzt schon an Komplizenschaft und ist mitverantwortlich für das schlechte Verkehrsklima. Bundesfamilienministerin Giffey bewirbt sich wegen der Plagiatsvorwürfe nicht um den SPD-Vorsitz. Die Rheinpfalz bezeichnet das als misslich für die Sozialdemokratie, aber in Giffeys Lage als folgerichtig. Man stelle sich folgendes Szenario vor: Die 41-Jährige würde kandidieren. Kurz vor der Wahl oder, noch unangenehmer, kurz nach erfolgreicher Wahl würde die Freie Universität Berlin Giffey den Doktortitel aberkennen, weil die Ministerin abgeschrieben habe. Das wäre nicht nur das Ende der Politikerin Giffey, es wäre vor allem ein Fiasko für die Genossen. Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt: Mit dem potenziellen Makel einer Betrügerin für die Wiederauferstehung der SPD zu kämpfen, ist wohl zu viel verlangt. Das ist schade. Für ihre Partei ist Giffeys Nein ein Desaster. Die Suche nach einer Nachfolgerin für Andrea Nahles droht nun zum totalen Fiasko zu werden. Die Vorgabe der Pärchenbildung war schon ein Irrsinn. Ein Prozedere mit 23 Regionalveranstaltungen zur Kandidatenvorstellung ist nur als Gaga zu bezeichnen. Auch die Dithmarscher Landeszeitung äußert sich skeptisch. So bleibt es nach Giffeys Absage und Heiko Maas verklausulierten Worten dabei, dass hauptsächlich Politiker mit höchstens regionalem Bekanntheitsgrad im Rennen sind, mit einer Ausnahme. Aber die Frage, ob Ralf Stegner und Gesine Schwan als Hoffnungsträger der zutiefst verunsicherten Partei taugen, dürfte vor allem Humoristen beflügeln.
Danke, Thomas Grimmer aus unserer Nachrichtenredaktion, für diesen Blick in die Zeitungskommentare. Gleich nach den Nachrichten gibt's das Kulturmagazin Fazit mit Wladimir Balzer. Und alle Nachteulen begleitet dann Aglaya Dane durch die Deutschlandfunk-Radionacht bis morgen früh um 5. Wie gut war die Weimarer Reichsverfassung? Das fragt morgen um 7:50 mein Kollege Christoph Heinemann, den ehemaligen Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht.